Ich hasse, ja, ich verabscheue eure Feste und eure Gottesdienste mag ich nicht riechen, auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt. Ich habe keinen Gefallen an euren Speiseopfern und euer Mastvieh, das ihr zum Abschluss als Opfer darbringt, soll mir nicht unter die Augen kommen. Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Auch euer Hafenspiel mag ich nicht hören. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Für seine Schelte nimmt Amos die Form des priesterlichen Kultbescheides. Das heißt, im Tempel im alten Israel hatten die Priester die Aufgabe, nach dem vollbrachten Opfer darüber zu befinden, ob es Gottes Wohlwollen gefunden hätte oder nicht. Und die Parodie von diesem Schlüsselmoment in dem Ritus, das hätte besonders schockiert und das wäre besonders schmerzhaft gewesen. Als würde ich zum Ende des Gottesdienstes meine Hände heben und sagen, der Herr schade euch und verfluche euch. Das hat Sprengkraft. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Amos niemand locker lässt. Ein Grund, warum er von späteren Propheten aufgegriffen und angewendet, von Micha, Sephania, Jesaja, er ist in Jeremia zu finden und er wurde von Jesus zitiert und in dem Kreis um Jesus in den Generationen später auf Griechisch gelesen. Martin Luther King hat genau diese Stelle im Buch des Propheten Amos sehr oft und sehr gerne zitiert. Und wer im Jahr 2024 ein lächerliches Priesterkostüm anzieht und sich zwischen goldenem Altar und Fabergé-Ei-Kanzel bewegt und versucht, Amos glaubhaft zu predigen, tut es auf dünnem Eis. Denn in unserer Kirche, in unserer Republik sind die Feste und Riten in letzter Zeit, ich finde, besonders verachtenswert geworden. Unsere Gesten werden schwach. Unsere Symbole sind verwittert und schäbig und ihre Zeit neigt sich dem Ende zu. Spätestens seit dem 25. Januar haben wir eine erste Idee davon, in welchem Ausmaß die Pfarrer unserer Kirche sexuellen Missbrauch begangen haben und in welchem Ausmaß sie geholfen, verstärkt, geschützt und scheinabsolviert wurden von ihren Kolleginnen und Kollegen. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel größer, aber wir haben zumindest eine erste Idee. Und als die Studie öffentlich gemacht wurde, die sogenannte Forum-Studie, passierte etwas Widerliches. Eine Bischöfin nach dem anderen Kirchenführer meldete sich erschüttert, obwohl sie alle schon seit Wochen und Monaten wussten, was da drin stand. Sie sprachen davon, wie man die betroffenen Perspektive in den Mittelpunkt stellen müsse, versprachen Aufklärung und schon auf halber Strecke in der ersten Pressekonferenz wurde die Liturgie etwas muffig. Hebst du den Deckel der Studie, dann haut dich der Verwesungsgeruch voll und ganz um. Von den 20 Gliedkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland hat genau eine Kirche den Forschenden die Daten zur Verfügung gestellt, um die sie für eine Aufklärung gebeten haben. Die anderen seien personell überlastet gewesen. Und das heißt, vor der Presse spielt die Führungsebene unserer Kirche Stellvertreterbetroffenheit, verspricht symbolische Maßnahmen wie den Opfern auch mal endlich ein Mikro geben ab und zu mal. Aber wenn es um den ersten und geringsten Schritt hin zu einer echten Aufklärung geht, um die anfänglichsten Datenerhebung, geschweige denn eine Entschädigung oder eine Zerschlagung der Strukturen, die so einen Missbrauch ermöglicht haben, dann ist man plötzlich mit dem Routinebetrieb doch zu beschäftigt. Meine Rückfrage in Richtung jedes Konsistoriums, jedes Landeskirchenamtes. Welche Gremiensitzung, welche Reisekostenabrechnung, welches Konzeptpapier, welche Aufgabe vor Gott war wichtiger als die Aufklärung dieses Massenverbrechens? Was war wichtiger als die schmerzhafte Konfrontation mit der Wahrheit in diesen abertausenden Fällen, von denen wir nicht mal wissen können, wenn die Daten nicht geliefert werden? Und geht weg von mir mit dem Geplärr der Ausreden. Wenn ich Leiter eines Landeskirchenamts gewesen wäre, hätte ich nicht nur alles an Personal vom Pförtner bis zum Propst daran gesetzt, sondern ich hätte selber jeden Tag bis nachts um 3 Akten kopiert, bis die Forscher das bekommen haben, worum sie gebeten haben. Aber nein, das konnten wir nicht leisten. Betroffenheit spielen, wo Buße, wo Reue, wo Wiedergutmachung, wo einschneidende Handlung zur Vorbeugung an der Tagesordnung wäre, wo Reformation an der Tagesordnung wäre, das können wir leisten. Das Medienecho hat es entsprechend bestraft. Nicht durch Verurteilung, sondern durch Desinteresse. Merkt ihr? Sowas nimmt uns niemand mehr ab. Die Amtskreuze verrosten. Die Gesten sind fahl und zerfasert. Und die Zeit der Symbole geht zu Ende. Und spätestens seit dem 10. Januar wissen wir, welche Gewaltfantasien die neuen Rechten in diesem Land gegen Millionen unserer Mitbürger hegen. Martin Sellner, ein Abklatsch vergangenen Übels, so offensichtlich und billig, dass man sich fragt, ob er eigentlich nicht mit einem Studienplatz an der Kunstakademie in Wien zufrieden wäre, trifft sich mit Mitgliedern der AfD und der CDU und sinnt über Zwangsdeportation von Millionen von Menschen aus Deutschland. Eine Reinigung des Volkes nach rassistischen Wahnvorstellungen. Von allen, die hier nicht passen und von allen, die diese Pläne widersprechen. Remigration nennen sie das. Nennen sie die gewaltvolle Zwangsvertreibung von Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind. Und die erste Stelle in der öffentlichen Verwaltung dafür ist schon ausgeschrieben in Rostock. Und auch hier kommt von denen, die eigentlich für den Gegenangriff zuständig wären, in erster Linie Stellvertreterbetroffenheit. Wehe, ich muss nochmal nach sowas, nach einem Massenmord wie in Hanau, nach einem Synagogenattentat wie in Halle oder auf eine Demo gegen diese Remigrationspläne hören, es handele sich um einen Angriff auf uns alle. Nein, es handelt sich nicht um einen Angriff auf uns alle. Es sind ganz bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft, unsere Nächsten, die konkret gefährdet sind. Und wir müssen uns schützend vor sie stellen. Und nicht mit Gesten und Symbolhandlungen, sondern mit fließender Gerechtigkeit, mit spürbarer, wirksamer Courage. Es ist ja irgendwie schön und gut, irgendwie gegen rechts zu sein und auf eine Demo zu gehen, die irgendwie gegen rechts ist, aber keine konkreten politischen Forderungen hat. Bilde gerne, wenn ihr wollt, eine Menschenkette um den Bundestag, aber die sind schon drin. Es ist für die Kette zu spät. Eine Presseerklärung gegen rechts ist ein tönendes Erz, mehr nicht. Und von diesem Lärm gibt's schon genug. Ein Gedenktag ist eine klingende Schelle, mehr nicht. Es gibt schöne Klangschallen. Aber wenn im Parlament mit ernster Miene diese Gedenktage gefeiert werden, aber alle doch zu träge sind für den Gang nach Karlsruhe, um die AfD zu verbieten, zu ängstlich sind für eine Politik, die diesen widerlichen Kräften den Stirn bietet, anstatt ihnen an der Nase herumführen zu lassen, dann möchte ich schon die unangenehme Frage stellen nach dem Geruch unserer Sonntagsliturgien am Platz der Republik. Unsere jüdischen Mitbürgerinnen sind in körperlicher Gefahr. Unsere Mitbürger mit türkischen und arabischen Wurzeln, unsere schwarzen Mitbürger werden die Zugehörigkeit und dem vollwertigen Menschseins abgesprochen. Und Symbolen werden es nicht mehr reißen. Sie sind fadenscheinig geworden und ihre Zeit ist bald vorbei. Amos spricht ein schweres und ein schmerzhaftes Wort und ich höre es ungern. Aber wir können uns nicht mit Choreografie und vom Ausschuss entworfenen Statements aus seiner Schusslinie bringen. Denn wir sind nicht die Guten. Unsere Geschichte macht uns nicht gut. Unser Umgang mit unserer Geschichte macht uns nicht gut. Wir sind nicht moralisch erhaben über die Diktaturen. Wir sind nicht moralisch erhaben über die Katholiken. Es wird nie wieder alles gut. Das ist doch nicht das Ziel. Wir sind, wie es im Hebräerbrief steht, wir sind bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Und der einzige Umgang mit allem, was bis dato an Schandflecken und Krach in dieser Kirche und in dieser Republik sich angesammelt hat, der einzige Umgang damit ist, in die Konfrontation zu gehen. Zunächst mit uns selbst und dann mit den Tätern und Täterinnen, mit den Missbrauchenden und den Missbrauchsvertuschenden, mit den Deportationswahnsinnigen und den Nationalisten, mit den Schlägern und den Vorurteilsträgern, ob fremd oder befreundet oder in der eigenen Familie. Die Zeit der Symbole endet. Gut so. Denn nach dem Lärm der Liedern und dem Gestank der Riten steht das Evangelium von Jesus von Nazareth immer noch da. Von dem Wort Gottes, Jesus, der nicht in Symbolen handelte, sondern sagt, leugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf. Und für uns mag ein Kreuz vielleicht ein Symbol sein, aber für Jesus war es keins. Jesus handelte nicht in Symbolen, sondern in lebensrettender, materieller Gerechtigkeit. Jesus kannte Wut, wo wir Wut verlernt haben. Nicht echauffierend und selbstgerecht, das können wir alle, sondern Wut zum Schutz von anderen Menschen. Und ihr werdet eure Wut brauchen in der Zeit, die vor uns liegt. Denn die Trägheit der missbrauchsermöglichenden Strukturen und die Vertreibungspläne der Neofaschisten lassen sich nur mit Rückgrat entgegenstellen. Wir werden jetzt sehen, ob wir Deutschen uns aus Entschlossenheit oder aus Selbstberuhigung nie wieder erzählen. Wir werden spüren, wie es sich anfühlt, mit Angst und Zittern, wie Paulus schreibt, uns schützend vor unseren Nächsten zu stellen, das Richtige zu fordern. Es wird nicht leicht sein und es wird nicht schön. Und man wird sich lange nach Harmonie oder gar Ordnung sehnen können. Aber wir leben nun mal auf dünnem Eis. Und die Zeit der Symbole ist zu Ende. Und nach der Zeit der Symbolen kommt die Zeit der Forderung, die Zeit der Tat, die Zeit für das Gerechte. Möge es fließen, Tropfen für Tropfen, in einen reißenden Strom. Amen.